Und Percy lässt Mr. Crouch, und Mr. Crouch spricht 200 Sprachen, Nixisch und Beamtenchinesisch und toll. Beamtenchinesisch klingt auch wieder so ein bisschen so, weiß ich nicht, ob man... Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück bei Potters philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David, die Gammy Out, Bangarang Dave, und das hier ist das 7. Kapitel von Harry Potter und der Feuerkelch. Das Kapitel lautet Backman und Crouch, im Original Backman and Crouch, naheliegend. Ich sag schon mal vorhin weg, es kann sein, dass ich häufiger Backman statt Backman sage, weil ich, als ich das früher gelesen habe, immer Backman gelesen habe. Die Figur ja auch gar nicht im Film eingebaut wurde, weswegen ich den Namen noch nie gehört habe und jetzt vor kurzem mir jemand mitgeteilt hat, dass es doch vermutlich eher Backman heißt, weil es ja Englisch ist. Ich fand es dann logisch, seitdem probiere ich Backman zu sagen, aber naja, ist nicht noch nicht so hundertprozentig drin, weil ich den Namen auch nicht so oft sage, wie andere Namen, wo ich mir es ungewöhnt habe, wie zum Beispiel bei Voldemort, da sage ich inzwischen nur noch Voldemort statt Voldemort, kann auch manchmal passieren, ist aber eher selten. Nun, egal. Wir sind in dem Kapitel, wo sie gerade angekommen sind. Sie sind auf dem Weg zur Quidditch-Weltmeisterschaft gewesen, oder sind sie immer noch, und haben dann den Portschlüssel genommen um 4:57 vom Wieselkopf. Das sehr früh ist, was heißt, sie sind wahrscheinlich so gegen 4 bei sich losgegangen, heißt, sie sind so gegen 3:30 aufgestanden. Und sie sind, wie wir wissen, erst so gegen 10, wahrscheinlich eher so gegen 11:30 ins Bett gegangen. Das heißt, sie haben wirklich kaum geschlafen. Und ich frage mich, warum die Kinder so fit sind. Die müssten eigentlich die ganze Zeit müde sein. Nun ja. Wir sind also angekommen. Da sind so zwei Zauberer. Moment, ich lese mal kurz vor, wie sie aussehen. Der eine hat eine Uhr in der Hand, einen Tweedanzug und kniehohe Galoschen. Sein Kollege einen Kilt und ein Poncho. Das ist etwas, was, ich weiß nicht, ob ich das letzte Dings schon angesprochen habe, das wird hier nochmal deutlicher. Zauberer, erwachsene Zauberer wissen nicht, wie sich Muggel anziehen. Die sehen Muggelsachen und ziehen die an, wie sie wollen, aber die haben keinen Sinn für den Muggelstil. Etwas, was in den Filmen komplett untergegangen ist, weil dort die Leute einfach immer super angezogen sind. Sei es Mr. Weasley oder sogar in den neueren Filmen, also in den Fantastischen Tierwesen, Leute wie Dumbledore und Grindelwald, die in Wirklichkeit ein 4 draufgegeben hätten, wie Muggel sie sehen. Die hätten sich einfach ihren Umhang angelassen. Also hier in dem Buch wird später jemand beschrieben, der das wirklich gut kann. Und der sieht dann so aus, wie die Leute in den Filmen immer aussehen. Oder auch ein Malfoy oder Todesser, die einfach super schicke Anzüge anhaben. Was halt einfach nicht buchtechnisch so ist, aber sie wahrscheinlich im Film irgendwie mehr Gestaltungsfreiheit haben wollten, was die Charaktere angeht und nicht einfach jeder hat einen schwarzen Umhang an. Naja, ich finde es ein bisschen schade, weil das doch ein bisschen auch die Magie ist der Zauberwelt, dass die Leute da eben nicht so aussehen wie normale Muggel, sondern halt anders und sie sich auch optisch von Muggeln unterscheiden. Egal. Mr. Weasley begrüßt auf jeden Fall den einen mit Moin Basil und der sagt, ach Arthur, nicht im Dienst und dann, ja, nee, manche haben auch Glück. Und dann sagt er, ihr müsst jetzt mal Platz machen um 4:45, also 5:15 Uhr, kommt eine Gruppe aus dem Schwarzwald. Eine große Gruppe aus dem Schwarzwald und deswegen müssen sie weg. So, er sucht ihnen dann noch die Plätze raus und auch für die Diggory. Und sie sind so ein bisschen auseinander. Sie sind auf verschiedenen Feldern, deswegen gehen sie noch ein Stück zusammen, verabschieden sich dann aber. Und die Weasleys, Harry und Hermine, biegen auf so einen Zugang ein, auf so ein Tor. Und an dem Tor steht schon ein Muggel, der sagt, guten Morgen, er ist Mr. Roberts. Und der Platzwart sozusagen, also der nimmt das Geld entgegen. Es ist scheinbar so eine Wiese, wo man campen kann. Aber normalerweise ist da nicht so viel los und er ist super verwirrt und er guckt auch immer so und Mr. Weasley, ja, will bezahlen und das ist so ein Punkt, wo du sagst, oh Mr. Weasley, das kann doch nicht sein. Er kennt sich nicht mit Muggelgeld aus. Er arbeitet in einer Abteilung, die immer mit Muggeln zu tun hat, weil es um den Missbrauch von Muggelartefakten geht. Da muss ich mich doch mal 5 Minuten hinsetzen und das Muggelgeld lernen. Ich meine, eine 5-Pfund-Note hat halt eine 5 drauf und eine 10-Pfund-Note hat eine 10 drauf. Das sieht er auch. Und da gibt es eine ganz weirde Stelle. Genau, hier guckt er mit Wilton Harry ran. Wobei ich mich auch frage, warum Harry, warum nicht Hermine? Die hat wahrscheinlich mehr mit Geld zu tun. Ihre Eltern sind fucking Zahnärzte. Harry ist zwar reich aufgewachsen, aber er selbst lebt in Armut. Dann sagt er, das hier ist ein 10er. Ah ja, jetzt sehe ich die kleine C-Zahl da drauf. Dann ist das ein 5er. Und Harry, nein, ein 20er. Wie kann man denn ein 2, ich weiß nicht, vielleicht liegt es am britischen Geld. Aber ich gebe jetzt mal 20 Pfundnote, ein Bild der 20-Pfund-Note. Da steht eine dicke 20 drauf. Wie kann man denn auf die Idee kommen, dass das ein 5er ist? Ich meine, die haben ja auch das arabische Zahlensystem, die Zauberwelt. Die sagen ja auch 1, 2, 3, 4. Also das ist so, ich finde, da wird so ein Mr. Weasley dümmer gemacht, als er eigentlich sein sollte. Denn meiner Meinung nach ist jemand, der, weißt du, es ist ja, als wenn du als jemand mit jemandem, du bist Korrespondentin einer großen Zeitung in England und du weißt nicht, wie man Englisch spricht. Das ist so, das würde es nicht geben. Ich meine, gut, den Zauberern ist das natürlich egal, die legen da keinen Wert drauf bei der Jobverteilung, aber an sich, für sich selbst, muss man doch sagen, okay, ich möchte mich gut mit der Muggelwelt ausdenken. Das Muggelgeld ist jetzt nicht so krass kompliziert. Gut. Mr. Roberts fragt ihn daraufhin, ob er Ausländer sei. Und Mr. Weasley, hä, wieso Ausländer? Und er so, ja, sind nicht der Erste, der Probleme mit dem Geld hat. Einer wollte mit einer Goldmünze bezahlen, so groß wie eine Radkappe. Und gibt's auch einen geilen Satz, dass irgendwie einer, er erzählt halt von dem Typen, ne, der fürs Ministerium arbeitet, und der sagt, der eine hat einen Kilt und einen Poncho an. Und dann sagte Mr. Weasley, darf er das nicht? Also, ja, schon, aber ist irgendwie seltsam. So sehr schön progressiv, so dieses so. Wieso darf er denn kein Kilt und kein Poncho anziehen? Er kann doch anziehen, was er will. Ist doch frei hier. Naja. Genau, irgendwann stellt er zu viele Fragen und überlegt, ob da nicht irgendwie eine Versammlung ist, eine Riesenparty, und dann kommt ein Obliviate und ein anderer Ministeriumszauberer kommt heraus und der hat ihn schon öfters mit einem Vergessenszauber belegen müssen, weil der Typ halt immer wieder komische Fragen stellt. Ist auch ein bisschen schwierig, muss man sagen. Naja, sie gehen dann rein und der Typ sagt noch, dass Mr. Bagman eben sich gar keine Mühe gibt, also Ludo, sich keine Mühe gibt, so irgendwie, der rennt hier in seinem alten Quidditch-Ding rum und erzählt den Leuten von Quaffeln und Klatschern, so. Das ist nicht gerade Muggelabwehr. Naja, auf jeden Fall gehen sie dann rein und dann fragt Ginny auch so, müsste Mr. Bagman nicht als Chef der Abteilung wissen, dass er nicht über Klatscher reden soll, wenn Muggel in der Nähe sind? Und dann erzählt Mr. Weasley, dass Ludo zwar ein bisschen leichtsinnig ist, aber er ist halt super begeistert für Sport und Spiele und deswegen ist er der Beste für die Abteilung. Und er war früher selber Treiber für England und war der beste Treiber, den die Wimbledon Wespen jemals hatten. Genau, das ist Mr. Bagman, den lernen wir später auch noch kennen. So. Sie kommen auf einen großen Platz und überall stehen Zelte rum. Und Harry merkt schon, ja, manche haben probiert, sich irgendwie dran zu halten, wie Muggel zu zelten, aber andere dann doch wohl eher nicht. Da gab es so Schornsteine und Balkone und zweistöckig und ganz weirde Zeltkombinationen. Und sie kommen zum Waldrand, am Weg, Waldrand ganz weit hinten. Und dann erklärt Mr. Weasley ihnen, ja, das ist unser Platz, der beste, den wir kriegen konnten. Weil hinter dem Wald ist das Stadion so, wir müssen also quasi nur durch den Wald gehen. Wir müssen nur durch den Wald gehen, dann sind wir beim Stadion. Also bessere Plätze kannst du eigentlich gar nicht kriegen. So, dann wollen sie das Ding in die Zelte aufbauen als Muggel. Und er fragt dann Harry und Harry meinte so, keine Ahnung, ich war noch nie zelten. Dursleys lassen mich immer zu Hause oder bei Mrs. Fick, wenn die zelten gegangen sind oder in Urlaub gefahren sind. Ich glaube nicht, dass die Dursleys mal zelten waren. Kann mir Vernon und Petunia jetzt nicht so am Lagerfeuer vorstellen. Genau, und dann probiert er das zusammen mit Hermine, kriegen sie das irgendwie alles hin und irgendwann stehen 2 Zelte und Harry steht so davor und denkt sich so, wie sollen da so viele Leute reinpassen? Das sind kleine Zelte. Und dann geht er rein und merkt, das ist aber gemütlich hier. Also er hat das Zelt übrigens von Mr. Perkins geliehen. der jetzt nicht mehr zelten geht, weil er irgendwas hat. Naja. Und genau, drin ist aber gemütlich. Drin ist so eine Zwei-Zimmer-Wohnung, glaube ich. Mit Küche, Wohnzimmer, gemütliche Sessel, Stockbetten. Also so eine kleine Ferienwohnung. Und es riecht sehr seltsam wie bei Mrs. Fick. Und ist auch so ein bisschen so möbliert. Also es hat Harry so ein bisschen an Mrs. Fick erinnert. So. Und dann gehen sie rüber ins Mädchenzelt und dort ist es ein bisschen ähnlich, ein bisschen kleiner. Halt, ne, reicht für zwei Mädchen. Und ja, das ist dann so, wo du denkst so, okay, geil, Zelten. Zelten als Zauberer ist ja mega nice. Du machst ein Zelt auf und hast eine kleine Wohnung vor Ort. So, dann wollen sie aber auch was kochen und es muss ja voll früh morgens sein, ne? Also zwischendurch wird auch gesagt, dass irgendwie der Nebel sich licht. Ich glaube, jetzt, wo sie losgehen gleich, dass so langsam Leute aufwachen. Jedenfalls wollen sie Wasser und dann fragt Ron, warum nicht einfach zaubern oder wir haben einen Ofen und dann sagt Mr. Weasley, Muggelabwehr. Muggel sitzen auch immer am Feuer, wenn sie zelten gehen, da habe ich selbst gesehen. So. Ron, Hermine und Harry gehen dann los Wasser holen, weil Ron hat gesehen, dass es auf der Karte einen Wasserhahn gibt. Und die anderen holen Feuerholz, sammeln im Wald Feuerholz für das Feuer. Und dann gehen sie los und schlendern so über den Platz, also über den Zeltplatz so und gucken sich das an. Und das, finde ich, ist eine wahnsinnig schöne Szene. Also das ganze Kapitel finde ich sehr schön. Allein schon dieses, ja, da kommen welche aus dem Schwarzwald. Das macht diese ganze Welt, dieses Kapitel, macht die Welt so viel größer. Am Anfang ist man irgendwie in den ersten drei Kapiteln ist man immer nur in diesem Ligusterweg, Winkelgasse, Hogsmeade, Hogwarts, also erster Linie Hogwarts, dann im letzten Teil kam Hogsmeade dazu. Und jetzt erfährst du einfach, also schon vorher durch die Weltmeisterschaft, dass es wahnsinnig viele wahnsinnig viele Zauberer überall auf der Welt gibt. Und sie gehen dann halt auch so rüber und sehen dann halt zum Beispiel ein Kind, das irgendwie auf so einem kleinen Besen rumfliegt. Ein anderes hat so einen Zauberstab der Mutter und piekt immer so eine Schnecke, die immer größer wird und irgendwann platzt und das Kind so Schnecke Putte macht. Genau, es ist einfach so ein, klar, Zauberer wachsen als Familien auf, Zauberer leben überall auf der Welt, Zauberer kommen von überall auf der Welt, um das Quidditch-Weltmeisterschaftsfinale zu gucken, ist ja beim Fußballfinale auch nicht anders. Wenn irgendwo auf der Welt ein Fußballfinale ist, dann ist da vermutlich aus der ganzen Welt irgendwie Leute, weil die sich mal Karten für das Finale gekauft hat. Gut, ihre Mannschaft ist da nicht im Finale, aber sie wollen sich dann halt trotzdem angucken, weil sie die Karte haben, die Reise ist gebucht und so. Das ist ganz schön und das macht das hier so sehr, sehr toll. Und das, ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Sie kommen dann später zu dem Wasserding, da treffen sie auf einen Zauberer, der ein Nachthemd anhat. Und mit dem Ministeriumszauberer diskutiert und sagt, ich habe das in einem Muggelladen gekauft. Er so, ja, das tragen Muggelfrauen. Er so, nee, ich finde das gut, da ist so ein leichtes Lüftchen noch unten drunter. Wo du auch denkst, ja gut, wenn er einen Zauberumhang anhat, dann hat der wahrscheinlich auch nichts drunter. Naja, sie treffen aber ein paar Leute unterwegs, unter anderem Seamus Finnegan und Dean Thomas. Das sind ja Best Friends aus Hogwarts natürlich, ne, kennen wir, schlafen mit Ron und Harry in einem Schlafsaal, sind in einer Klasse. Und die sind zusammen mit Seamus Mutter da und sie lernen Seamus Mutter kennen und sie sind in so einem Bereich, da ist plötzlich alles grün. Also wirklich alles komplett grün zugedeckt mit Kleeblättern und so. Und ja, sind viele Irland-Fans. Es ist ja Irland gegen Bulgarien im Finale. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Genau, Irland gegen Bulgarien und dann sind sie im Irland-Bereich. Und dann meinten die Hermine, glaube ich, auch so, ist das jetzt noch Muggelabwehr oder sehen die Muggel das nicht? Und dann sagt Seamus Mutter so, naja, also ein bisschen müssen wir ja unsere Farben auch zeigen, ne? Guck mal, was die Bulgaren da haben, also das geht ja gar nicht. Und dann gehen sie ein bisschen weiter und kommen zu den Bulgaren und da hängt überall als Bild von einem finster dreinblickenden Dude, bärbeißigen Gesicht steht da, mit dichten schwarzen Augenbrauen. Und Ron sagt, Krumm. Und Hermine, was? Und Ron sagt, Krumm, Viktor Krumm. Der bulgarische Sucher, sagt Mina auch so ein bisschen oberflächlich, sieht ziemlich mürrisch aus und sagt, ist doch egal, wie er aussieht, der spielt fantastisch, ist der beste Sucher aller Zeiten und so. Und dann gehen sie weiter, sind dann, wie gesagt, beim Wasserhahn und treffen sie noch Cho, sehen sie, Cho Chang. Und auf jeden Fall treffen sie noch Wood, Oliver Wood, letztes Jahr noch Kapitän der Quidditch-Mannschaft von Gryffindor, trifft Harry, schleppt ihn zu seinem Zelt, stellt ihn seinen Eltern vor, erzählt, dass er jetzt bei Eintracht Pfützensee als Reservespieler verpflichtet wurde. Ernie McMillan treffen sie noch und ja, ich glaube, das war's. Es ist ganz viel, sie treffen noch so irgendwie Genau, dann geht es nämlich darum, dass es Leute aus anderen Zauberfamilien gibt, aus anderen Ländern, aus anderen Zauberschulen. Und dann erzählt Ron auch, dass Bill mal eine Brieffreundin in Brasilien hatte. Und er wollte sie eigentlich auch besuchen gehen, aber Mom und Dad haben es verboten, weil es zu wenig Geld da war. Und dann hat sie ihn als Rache einen Fake Snoot geschickt, der seine Ohren hat schrumpfen lassen. Dann kommen sie irgendwann wieder zurück mit dem Wasser und es ist noch kein Feuer an. Und Fred sagt, ja, der treibt seine Späße mit den Streichhölzern. Der hat halt immer die Streichhölzer an und dann entflammt das vorne und er lässt es fallen. Und das findet er super lustig. Deswegen dauert es ein bisschen, bis das Feuer an ist, aber irgendwann kriegen sie es hin. Und dann tauchen immer wieder Zauberer auf. Also die laufen so am Zelt vorbei, in den Wald rein und wieder raus und so. Mr. Weasley macht so ein bisschen den Kommentator und erzählt Hermine und Harry, die ganzen Leute aus dem Ministerium ja nicht kennen. Kinder kennen natürlich die Geschichten, seit sie klein sind und so. Erzählt so ein bisschen, wer das ist. Zum Beispiel sieht er Knubert Mockridge, Chef des Kobolds Verbindungsbüro, Wilbert Gimble von der Arbeitsgruppe für experimentelle Zaubern. Dann gibt es Arnold Friedlich, ein Vergissmich, ist jemand vom Unfallumkehrkommando. Da sind Bode und Croker sind unsägliche. Bode spielt später sogar noch eine Rolle. Im fünften Teil wird der nochmal erwähnt. Da sehen sie den nochmal. Genau, und das geht immer so ein bisschen weiter. Und gegen Mittag tauchen dann Charlie, Bill und Percy auf. Und Percy kommt so aus dem Wald und sagt so, mal kurz repariert, Dad. genau, und dann essen sie zusammen Mittagessen. Und irgendwann taucht Ludo Backman auf. Ludo Backman ist so ein stämmiger Typ. Nase wurde mehrmals gebrochen. Hat ein sehr kindliches, junges Gesicht. So. Und sein Umhang ist ihm inzwischen ein bisschen zu klein. Er ist also ein bisschen dicker geworden und quatschen so ein bisschen. Und Ludo Backman sucht eigentlich Barty Crouch, kommt aber erstmal ins Plaudern mit Arthur und fragt auch, ob die wetten wollen. Vorher stellt er sie noch vor natürlich, ne, das sind seine Kinder und Hermine Granger und Harry Potter. Harry merkt, wie Buckmans Augen kurz über seine Narbe huschen, aber er erwähnt gar nicht weiter, dass er Harry kennt und dass es halt Harry ist und sagt, ja, Harry Potter, kann nicht mehr. Sondern er ignoriert es mehr oder weniger. Also er guckt ganz kurz auf die Narbe und den Center. Dann sagt er, ob sie nicht Lust hätten zu wetten, also beziehungsweise Arthur, und aufs Spiel zu wetten. Und erzählt einem von ein paar, die schon wetten. Und zwar Rhodey Pontner ist schon dabei und setzt auf Bulgarien. Agatha Timms hat drauf Hälfte ihrer Eulenfarm drauf gesetzt, auf ein wochenlanges Spiel. Also das ist ein sehr hoher Preis für etwas, was sehr unwahrscheinlich ist. Ich meine, wochenlange Spiele sind doch eher selten beim Quidditch, oder? Ja, eher die Ausnahme. Mr. Weasley setzt dann eine Galeone auf Irland. Das merkt man jetzt nicht so begeistert von. Aber sagt, ja gut, okay, alles klar. Und dann kommen die Zwillinge und sagen, wir wetten 37 Galeonen, 15 Sickel, 3 Knuts und einen Juxzauberstab darauf, dass Irland gewinnt, aber Krumm den Schnatz fängt. Das heißt, Irland muss mindestens 160 Punkte vorne liegen, wenn Krumm den Schnatz fängt. Backman nimmt das Ding so, okay. Percy gleich, ja, ihr könnt doch mich Mr. Backman mit so einem Scheiß belästigen. Und der sagt, ach geil, super Juxzauberstab, ja, dafür würde ich euch 5 Galeonen hinlegen. Und sagt, okay, hier, super Quote, alles cool, seid dabei, super, spannende Wette. Und genau, dann sagt er, er sucht eigentlich Crouch, weil er mit den Bulgaren reden muss und Mr. Crouch irgendwie 150 Sprachen spricht. Und Percy gleich so, Mr. Crouch? Und Mr. Crouch spricht 200 Sprachen, Nixisch und Beamtenchinesisch und Troll. Beamtenchinesisch klingt auch wieder so ein bisschen so, weiß ich nicht, ob man das heute noch so schreiben sollte. Naja, und dann sagt Fred auch, jeder kann Groll. Man muss einfach nur grunzen und fuchteln. Naja, dann fragt Mr. Weasley, ob was Neues von Bertha Jorkins gibt. Und er sagt, nee, leider nicht. Wir hatten gehofft, dass sie wieder auftaucht. Und ich denke mal, dass sie auch im Oktober reinspazieren kommt und immer noch denkt, es ist Juli. Naja, dann geht's so weiter. Und irgendwann taucht auch Mr. Crouch auf. Ludo sagt gleich, hey, Barty, setz dich zu uns. Und ja, sie geht so ein bisschen drum. Percy ist gleich total, oh, Mr. Crouch, wollen Sie einen Tee, Mr. Crouch? Und dann sagt Mr. Crouch, oh, ja, sehr aufmerksam, Weatherby und Fred und George. So, der große, tolle Mr. Crouch kennt nicht mal den Namen von Percy. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber so sind sie, die Chefs, ne? Die wissen nicht zu würdigen, was man selber so tut. Naja, dann geht es so ein bisschen drum um Ali Bashir, der was mit Mr. Weasley klären will, weil der eigentlich gerne einen fliegenden Teppich einführen würde. Und Mr. Crouch hatte sogar mal einen, also sein Großvater allerdings war das, bevor das verboten war. Und ja, Buddy, der ist so, ach, ich habe gar nichts zu tun die ganze Zeit. Und Mr. Crouch, ja, wir haben eigentlich ziemlich viel zu tun. Portschlüssel auf 5 Kontinenten zu verteilen, ist keine Kleinigkeit, Ludo. Und ja, auf 5 Kontinenten, also ach, allen eigentlich. Ja, dann quatschen sie noch ein bisschen, passiert jetzt nicht so viel. Aber man merkt, dass Bagman eher so der Larifari-Dude ist, der da jetzt einfach eine gute Zeit haben will. Und Mr. Crouch schon sehr angespannt. Also nochmal zu den Klamotten. Mr. Bagman trägt halt seinen alten Umhang von seiner alten Mannschaft, so einen knallgelben Quidditch-Umhang. Und Mr. Crouch, der sieht halt wirklich aus, als wenn er ein Muggel wäre. Der Harry beschreibt es so, dass er selbst Vernon getäuscht hätte, wenn der ihn gesehen hätte. Also er ist wirklich in piekfein Nadelstreifenanzug gekleidet. Und ja, so hat Harry sonst noch keinen gesehen. Genau, und dann geht es um etwas, was später noch in Hogwarts organisiert wird. Aber sie dürfen noch nichts verraten, ist noch geheim. Und es kommt auch raus, dass sie mit Ludo in der Ehrenloge sitzen, wo er das Spiel kommentiert. Und dann fragt Fred nach, was soll eigentlich in Hogwarts stattfinden? Und ja, nix, sagt Percy auch. Mr. Crouch hat vollkommen recht, es ist nichts preiszugeben. Und dann sagt Fred, ach, halt's Maul, Weatherby. Das fand ich sehr schön. Dann chillen sie noch so kurz da und dann tauchen überall Stände auf. Und in den Ständen gibt's Sachen zu kaufen. Es gibt Programme, es gibt Hüte von Irland oder Bulgarien, es gibt so Kleeblätter, die Namen schreien von den Rosetten. Es gab leuchtende Rosetten, grün für Irland, rot für Bulgarien und die kreischen die Namen der Spieler. Und dann gibt's auch noch Omni-Gläser, die das Spielgeschehen verändern. Also du kannst dann ranzoomen, kannst verlangsamen, kannst beschleunigen, kannst zurückspulen. So quasi du hast einen Fernseher auf den Augen. Und das ist ganz, ganz cool. Du kannst das Spiel halt auch langsamer gucken, wenn es dir zu schnell ist und so. Ja, und Harry kauft davon einfach 3 Stück, weil die kosten irgendwie 10 Galleonen oder so. Und Ron hat schon sein ganzes Geld für irgendwie anderen Kram ausgegeben, auch so einen Mini-Krumm, der hin und her stolziert. Und dann sagt er, so, dann gut, dann schenke ich dir eben nichts zu Weihnachten. 10 Jahre lang. Und schenkt ihm halt das Glas. Und Ron so, ja, okay, ist okay. Für Hermine ist das gar kein Problem. Es wird auch nochmal verdeutlicht, dass es für Ron immer so ein Problem ist, weil er halt kein Geld hat und ja, jetzt hat Harry hat halt so viel Geld und ich denke mir so, ey, das sind doch Freunde. Wenn Harry viel Geld hat und kein Problem damit hat, das mit seinem Freund zu teilen, ist doch alles cool. Da muss man sich doch als derjenige, der weniger hat, nicht unbedingt schämen, sondern sagt, ist das wirklich okay? Und dann sagt er, ja, ist voll okay. Hier, nimm das scheiß Omniglas. Wir wollen Spaß haben zusammen. Ich hab doch das Geld, ist doch Lotte. Kümmere dich doch nicht darum. Und ja, ne, das ist so. Ron kann nicht so gut damit umgehen, während Harry sehr freigebig damit ist, weil er einfach jemand ist, der nie was zum Teilen hatte und mit Leuten wie Ron und Hermine, seinen besten Freunden, halt super gerne Sachen teilt. So. Fred und George können natürlich nichts kaufen, da sie ja keine Geld mehr haben, sondern alles verwettet haben. Und irgendwann gehen dann Laternen, tauchen plötzlich auf und die führen einen durch den Wald zum Spielfeld und Mr. Weasley sagt, es ist soweit. Komm, wir gehen. Und dann kommt im nächsten Kapitel schon die Quidditch-Weltmeisterschaft. Ja, das war Bergman und Crouch. Bisschen länger das Kapitel als die anderen und auch ein bisschen mehr passiert. Man lernt viel kennen, man lernt die Zauberwelt ein bisschen besser kennen, dass es eben vielseitig ist, viele Leute gibt, Familien, die verreisen, wie Muggelfamilien halt nur als Zauberer. Wir haben die Mutter von Seamus kennengelernt. Wir haben erfahren, was mit Oliver Wood jetzt nach Hogwarts passiert, was ich auch sehr schön finde, so als Randnotiz. Wir haben Bagman und Crouch kennengelernt, die in dem Buch noch wichtige Rollen haben werden später und ja, haben so ihre Charakter gut kennengelernt. Ne? Bagman eher so der Larifari-Dude, der da so rumhängt mit den Leuten quatscht und Wetten annimmt und ach Mensch, gibt da nichts mehr zu tun, ist da alles, läuft doch alles hier, ist alles super und Crouch, der super angespannt, der immer wahrscheinlich eine Aufgabenliste im Kopf hat, was er noch alles tun muss. Und die beiden Gegensätze haben jetzt halt zusammen organisiert und ja, es wird ja auch vorher schon gesagt, dass Crouch kein großer Fan von Bagman ist, aber gut, müssen halt zusammenarbeiten. Und das war's dann auch. Genau, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, soweit nicht. Genau, das waren die und ich dachte, hier stand gerade noch der Name von dem Dude, der ein Kleid an hat, aber steht nirgends. Ja, so viel dazu. Beim Film wurde das natürlich alles ein bisschen verkürzt, ne? Sie kommen da an, das Zelt steht, gehen ins Zelt rein. super krass, dann gehen sie zur Weltmeisterschaft, gucken sich die an und so, das ist halt alles super, super kurz und du kriegst nur ganz kurzen Eindruck, was ich aber auch, finde ich auch eine schöne Szene, wo sie über diesen Hügelkamm kommen und dann plötzlich breitet sich dieses Feld aus und überall sind so Zauberer mit Zelten und verschiedene Zelte und hier und da fliegt was rum und da rennt wer und so, finde ich auch eine sehr, sehr schöne Szene und ja, ansonsten wurde das meiste davon gestrichen, aber im Buch umso schöner. Genau, das war's und ich glaube, ich habe letztes Mal Portos genommen und Mrs. Weasley hat aber im letzten Spruch, in der letzten Folge auch einen Spruch genommen, der in diesem Buch neu ist. Und deswegen nehmen wir heute den zum Abschluss, nämlich Akio, der Heranzieh-Zauber. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.